großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24 TV.
Einen schönen guten Abend. Mit diesen Worten darf ich Sie heute hier begrüßen, obwohl schön ein großes Wort ist in Tagen, wo Österreich Staatstrauer trägt. Seit Dienstag ist die Welt in Österreich nicht mehr so, wie sie einmal war. Von der Insel der Seligen sind wir längst nicht mehr willkommen. Da sind wir mittlerweile draußen. Denn das, was sich am Dienstag in Graz abgespielt hat, sind Szenen, die wir bisher nur aus den USA kannten. Jetzt hat uns die traurige Realität auch in Österreich heimgesucht. 10 Menschen sterben durch die Hand eines 21-jährigen Täters, der sich im Anschluss selbst das Leben nimmt. Und jetzt beginnt eine österreichweite Debatte darüber, wie das passieren konnte, vor allen Dingen aber auch darüber, wie man verhindern kann, dass so etwas noch einmal passiert. Und genau das ist heute auch das große Thema hier bei Fellner Live. Und wir werden heute nicht über die politische Situation diskutieren, sondern wir werden gemeinsam darüber sprechen, wie wir hier im Studio diesen Amoklauf, diese Schulschießerei vom vergangenen Dienstag erlebt haben und was die Gedanken sind, die wir heute mit Ihnen teilen möchten. An dieser Stelle darf ich herzlich im Studio begrüßen Peter Westenthaler.
Hallo.
Und Josef Czapp. Es ist ein bisschen eine traurige Stimme, die derzeit über uns allen drüber liegt. Peter Westenthaler, Sie sind im Herzen ein Steirer. Sie verbringen viel Zeit in der Steiermark, sind dort auch viele Wochenenden immer wieder. Wenn Sie jetzt mit Ihren Freunden in der Grünen Mark telefonieren, wie geht es denen momentan? Die sind ja ein bisschen näher dran an diesen schrecklichen Geschehnissen. Die leiden dann noch einmal mehr mit. Welche Erfahrungswerte können Sie da jetzt mit uns teilen?
Na, es ist unbeschreiblich. Man kann es nicht beschreiben. Die Betroffenheit ist so groß. Ich habe das noch nie in meinem ganzen Leben erlebt. Ich glaube, wir haben in Österreich noch nie so eine Situation erlebt seit dem Zweiten Weltkrieg, wo so etwas passiert ist. Und auch am zweiten Tag danach fühlt es sich immer noch nicht besser an. Es ist das Geschehene noch immer unfassbar, auch für mich. Auch heute wieder in der Früh, wenn du aufwachst, überlegst du dir, hat das wirklich stattgefunden? Es ist so unfassbar. Ich habe so eine emotionale Bindung auch zu den Ereignissen und zu den Menschen, vor allem zu den Familien der Betroffenen, verstorbenen Kinder, auch heute wieder hier unser Mitgefühl. Ich habe sowas noch nie erlebt, es trifft mich jedes Mal und jede Berichterstattung. Und umso mehr, glaube ich, ist es aber unsere Aufgabe als Analysten, als Kommentatoren, jetzt nicht sich zu Hause irgendwo fast zu verstecken, sondern solche Sendungen auch zu machen, wo man versucht, auch ein bisschen Sprachrohr der Bevölkerung zu sein, denn da fühlen sich viele nicht gehört, da fühlen sich viele missverstanden, da fühlen sich viele ein bisschen verhöhnt auch, muss man sagen, wenn man jetzt die Nichtaufarbeitung in den letzten Tagen sich anschaut, die schlechte Information. Heute gab es zwar eine weitere Information des Ermittlungsstandes, aber was jetzt notwendig ist, ist einfach die Menschen mitzunehmen, die Menschen zu informieren. Das Innenministerium, die Polizei hat die große Verantwortung, so transparent wie nie zuvor zu sein. Vor allem was den Täter anbelangt, den Menschen zu erklären, wie ist der gestrickt, wo kommt der her, warum hat er das getan. Ich bin zum Beispiel der Auffassung, dass diese sehr schnell eigentlich und merkwürdig schnell definierte Motivlage mit dem Mobbing einfach in dieser Form nicht zu halten sein wird. Ich habe mich schon gewundert, dass eigentlich wenige Stunden nach dem Anschlag, noch am selben Tag, bereits das Motiv klar war: Mobbing. Niemand wusste noch genau eigentlich, wer der Täter ist, aber alle haben schon von Mobbing gesprochen. Jetzt wird bekannt, dass dieser Täter die Tat offenbar minutiös vorbereitet hat. Von Erwerb bzw. psychologische Prüfung, Erwerb der Besitzkarte, Anschaffung der Waffen. Eine Rohrbombe wollte er bauen. Er hat Anschlagspläne, also Angriffspläne wurden bei ihm gefunden. Jetzt erfahren wir, dass in diesem Abschiedsbrief von Mobbing offensichtlich gar nichts drinnen steht. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe den Brief ja nicht gelesen. Aber ich meine, das ist nicht allein auf Mobbing zurückzuführen. Das war in Wahrheit, wenn man die weitere Definition von Terror nimmt, ein Terroranschlag, nichts anderes. Ein Terroranschlag, zwar ohne politische, ideologische oder religiöse Motivation, aber die weitestgehende Definition eines Terroranschlages ist es, eine solche Tat zu begehen, nämlich Angst und Schrecken zu verbreiten, Menschen massenhaft zu erschießen, umzubringen, um quasi die Gesellschaft zu manipulieren und die Gesellschaft, und sei es nur die kleine Schulgesellschaft, aber es ist die ganze Gesellschaft in Österreich, letztlich in Angst und Schrecken zu versetzen. Und daher ist es für mich ein Terroranschlag gewesen. Und das muss man sich genau anschauen, wie es dazu kommen konnte. Mir fehlt noch immer die Antwort darauf, wo der ein halbes Jahr war, wenn der ein halbes Jahr im Ausland war. Wo war er? War das Urlaub? War das Bildungsreise? oder war es vielleicht eine Radikalisierung? Wir wissen es nicht. Wir wissen, es gibt einen Migrationshintergrund, zumindest was die väterliche Seite anbelangt. Also es gibt da ungeklärte Fragen, die ich gerne jetzt in den nächsten Tagen gelöst haben möchte, weil die Menschen warten auf diese Antworten. Und es muss Schluss sein mit Vertuschen, Schluss sein mit Nichtinformation. Denn was entsteht aus Nichtinformation, entsteht Falschinformation. Und da sage ich jetzt auch gleich was dazu. Mir tut der armenischstämmige Mensch leid, der eine Ortschaft weiter von mir in der Südsteiermark Fußball spielt, nämlich in Großklein. Der heißt Arthur A. Also genau dieselben Buchstaben wie der Täter ist es aber nicht. Er kann es nicht sein, weil der lebt und spielt nach wie vor Fußball. Der lebt in Leibniz, spielt für den FC Großklein Fußball. Eine Ortschaft weiter wohne ich. Der Mann ist am Boden zerstört, der hat Morddrohungen gekriegt, der wird gemobbt, der wird wirklich gemobbt, der wird attackiert. Der kann überhaupt nichts dafür, ist ein ganz freundlicher Mitbürger, Sportler und noch dazu skurril. Der wird attackiert, weil er durch die Social Medias diffamiert wurde als der Täter, obwohl ja bekannt war, dass der Täter sich selbst gerichtet hat. Und der musste sich jetzt rechtfertigen mit einem Video, mit einem Social Media Posting. An dieser Stelle alles Gute für ihn. Das ist alles unfassbar, aber das entsteht nicht aus Böswilligkeit, sondern das entsteht daraus, weil die Menschen nicht ordentlich informiert werden. Und das verlange ich. Ich verlange eine durchgehende, transparente Information der Bevölkerung. Ich sitze hier als Staatsbürger, als Sprachrohr dieser Bevölkerung und daher verlange ich das von den Behörden, meinetwegen jeden Tag mit einer Pressekonferenz. Gott sei Dank hat heute eine stattgefunden, das wussten wir gestern noch nicht, deswegen haben wir das gestern auch schon kritisiert, aber es muss hier transparent, bis diese Sache, bis der letzte Millimeter dieses Anschlages aufgeklärt ist, muss informiert werden.
Das heißt immer, man soll sich in der Berichterstattung eher mehr auf die Opfer konzentrieren, weniger auf den Täter, damit der Täter nicht noch mehr Fläche bekommt. Jetzt geht es aber sehr vielen Menschen genauso wie dem Peter Westenthaler und ich muss auch ehrlich sagen, mir selbst genauso. Ich frage mich auch, wer war dieser junge Mann, der uns als Gesellschaft das angetan hat, natürlich in erster Linie den Betroffenen, den direkt Betroffenen angetan hat. Herr Czapp, wie sehen Sie das mit der Frage nach dem Täter? Sind das auch Fragen, die Sie quälen? Und fordern Sie hier auch wirklich eine Transparenz? Muss man hier ein bisschen wegkommen von einer übermoralisierten Berichterstattungssperre, dass man sagt, so wenig wie möglich über den Täter zu sagen, haben wir ein Recht darauf zu wissen, wer es war?
Entscheidend sind die ersten Minuten nach der Tat. Also nach 17 Minuten angeblich waren die alle schon vor Ort und war die Sache schon beendet. Er hat sich schon selbst getötet, der Täter. Und da muss sofort... Da ist ansonsten ist Amerika kein Vorbild, aber da ist Amerika schon auch ein Vorbild, wo gleich alle Entscheidungsträger vor die Kamera treten und dann gleich das gesamte Spektrum der Möglichkeiten dort präsentieren, damit ja nicht Dinge entstehen, wie es du vorhin geschildert hast, mit dem Fußballspieler in Groß-Klein, der das Pech hat, dass er ähnliche Buchstaben in seinem Namen hat. Und das zu vermeiden, ist einmal der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ich weiß schon, und ich bin total betroffen, auch heute noch natürlich, und das wird noch länger so sein, es macht natürlich die Toten und die Opfer nicht mehr lebendig. Ja, die sind in Schockstarre, die sind in Trauer, die haben da gerade ihre Zeit, ihr Leben, ihre Kinder, das ist eine Katastrophe. Aber man muss die Frage stellen, wenn einer monatelang sich vorbereitet, wie ist es möglich, dass das eigentlich nicht auffällt. Ja, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, mich beschäftigt das genauso, was macht der 6 Monate im Ausland, mit dem Hintergrund seiner monatelangen Vorbereitung. Ja, was ist da? Ich bin aber nicht einer, der vorschnell jetzt gleich mit irgendwelchen Verdächtigungen und Vermutungen daherkommt. Ich will es nur deswegen wissen, ich will auch keine Überwachungsgesellschaft haben, ja, wo nur lauter gläserne Menschen in der Gegend umrennen, bis man endlich dann der 500.000. ist, den wir dann erwischen. Aber ich will schon haben, dass es eine neue Qualität an Vorsicht, Einsicht, Rücksicht gibt. Das finde ich ist ganz entscheidend. Und das könnte eine der Schlussfolgerungen sein. Die zweite ist, wir müssen eine Diskussion führen über unser Schulsystem. Also ich frage mich, wenn das Ergebnis einer jahrelangen schulischen Präsenz des Täters und dann war das zu Ende. Abgesehen davon kann es auch sein, dass das auch zu Verletzungen führt, zu einer bis hin zu psychotischen Veränderungen, bis hin, dass der dann sagt, so, die wollen wir alle nicht in dieser Gesellschaft. Missinterpretation, aber es ist so, dass das sein kann, einer der Schlussfolgerungen. Und jetzt muss ich Rache üben. Auch das ist denkbar. Ich will da nicht das ganze Spektrum, aber ich denke nur, in der Schule ist eigentlich das Ziel, dass man dort, dass dort Frieden gelernt wird, ja? Dass dort Empathie gelehrt wird, dass man dort einfach fürs Leben nicht nur vorbereitet ist, indem man dann in der Arbeitswelt bestehen kann, sondern, und das war schon das ewige, gültige Bildungsideal, dass man da mit Werten, mit Ethik, mit verschiedenen Dingen konfrontiert ist. Das muss ja nicht gleich eine Religionsgemeinschaft sein. Aber das ist heute schon für bedeutend, um da gleich ein Gegengewicht zu diesen sozialen Medien, mit diesen Gewaltfilmen, mit diesem Gewalt-TikTok, mit diesen Gewaltorgien, die da teilweise stattfinden und die natürlich einen gigantischen Einfluss auf die jungen Menschen haben. Gewaltspiele, alles Mögliche. Und wie ist eine Schule vorbereitet, um dort dagegen zu halten? Das ist ganz entscheidend, weil das Ergebnis, das ist der was, waren die punischen Kriege waren. Aber ansonsten ist er eigentlich der Meinung, mit der Gesellschaft hat er nichts am Hut, die will mich gar nicht. Ja. Und jetzt muss ich mich irgendwie zur Wehr setzen. Also das sind so ganz kurz ein paar so Dinge, die mich da letztendlich beschäftigen und wo ich denke, wo man Sicherheit vermitteln kann, auch für die, für alle anderen. Es sind ja tausende Schulen in Österreich, das sind ja tausende Schüler, das sind ja tausende Eltern, Lehrer, auch die Erwachsenen, die hier getötet wurden. Ja, und diese Brutalität, mit der das alles vor sich gegangen ist, das in einer Zeitung ist gestanden, von anderen gekannt hat, so eine Empathielosigkeit wie bei dem habe ich überhaupt noch nie erlebt. Das ist einmal eine Feststellung, aber das hilft mir noch nichts. Ja, ich kenne viele empathielose Menschen, die das nicht machen. Also Schlussfolgerungen müssen her.
Ich tät auch gern, wenn du das jetzt sagst, ja. Als ich das auch gelesen habe, dass offensichtlich ein unbeteiligter Sportschütze, der den kennengelernt hat, wie er Schussübungen gemacht hat in dieser Skistätte, innerhalb von Minuten erkannt hat, dass das ein völlig empathieloser Mensch ist und schwere Defizite aufweist. Und weißt du, was ich mir jetzt frage? Oder weißt du, was ich gern, wenn ich gern kennenlernen würde? Den Psychologen, der den das grüne Licht für die Waffenbesitz gegeben hat. Den würde ich echt gern kennenlernen. Wenn das einer, der neben mir am Schierst schon auffällt und der Psychologe, den das in einem psychologischen Gespräch nicht auffällt, dass mit dem irgendwas nicht stimmt, den möchte ich mal kennenlernen. Oder stellen sich ja manche die Frage, hat es den Test überhaupt gegeben? Kann man das nachforschen? Ist das Teil der Ermittlungen? Wie kam er zu dieser Waffenbesitzkarte? Das muss man alles klären. Und ich bin sehr dagegen, dass eine Stimmung erzeugt wird, wir dürfen über den nicht reden. Wir müssen über ihn reden. Wir sollen über ihn reden. Und zwar in jedem Detail. Warum? Weil wir als Gesellschaft in Österreich mit so einer Tat noch keine Erfahrung haben. Weil das eine Einzigartigkeit ist. Währenddessen in den USA, aber auch in Deutschland, das ständig stattfindet, die bereits den Umgang damit gelernt haben, müssen wir aus dieser Tat lernen. Wir müssen aus den Konsequenzen, aus den Gehirngängen dieses Täters lernen, um künftig weitere solche Täter zu vermeiden. Und daher generelle Drüberfahren, nur ja, nichts reden über den Täter, da bin ich völlig dagegen. Wir müssen uns natürlich auch mit den Opfern beschäftigen, ja, und zwar sehr empathisch. Ich bedanke mich für die vielen tausenden Reaktionen, die ich seit gestern habe, auf meine beiden Vorschläge. Wir müssen in dieser Schule vor Ort empathische Lösungen finden. Ich halte gar nichts davon, Schülerinnen und Schüler der Matura-Klasse, in der auch geschossen worden ist, in der Schulkolleginnen und Kollegen zu Tode gekommen sind, von diesen einer die mündliche Matura zu verlangen und sie jetzt in eine weitere Stresssituation versetzen. Das halte ich für völligen Unsinn. Gibt es denen, die haben 8 Schulklassen, die haben ein 8-Klassenzeugnis und die haben eine schriftliche Matura. Gibt es denen die Matura, ohne dass sie noch einmal in den Stress versetzt werden? Und der zweite Vorschlag ist überhaupt auch sehr positiv bewertet worden. Machen wir einen vorzeitigen Schulschluss. Jetzt, ab Montag. In 2 Wochen gibt es die Zeugnisse, in anderen Bundesländern in 3. Es wird eh nichts mehr unterrichtet. Die sitzen eh noch mal in den Klassen und wissen nicht, warum. Zum Schutze der Schülerinnen und Schüler schicken wir sie jetzt vorzeitig in die Ferien. Und ich füge hinzu, weil das manche vielleicht als Eltern nicht können, natürlich mit dem Angebot einer Betreuungseinrichtung, das ist ja völlig klar. Ich kann ja niemanden zwangsbeglücken. Das heißt, wenn Eltern das nicht können oder berufstätig sind, dann müssen sie ihre Kinder natürlich auch in eine Betreuungseinrichtung. Aber der formelle Unterricht in den Schulklassen sollte beendet werden. Aus zwei Gründen. Erstens sollten wir uns vorbereiten auf den Herbst, wo tatsächliche Schutzvorrichtungen in den Schulen kommen müssen oder Überwachung. Und zweitens, ja, wir wissen aus den Vereinigten Staaten, es gibt Nachahmungstäter. Heute in der Früh wurde die Schule in Steins evakuiert wegen einer Drohung. Jetzt stellen wir uns einmal vor, was dort, die Eltern wurden angerufen, wurden gewarnt, ihre Kinder in die Schule zu schicken. Stellen wir uns vor, was das für eine Schrecksituation für Eltern, für Schüler war. Ersparen wir uns doch so etwas. Das können wir uns nur ersparen, wenn die Bildungsdirektion, wenn das Bildungsministerium sagt, fertig, für heuer ist das Schuljahr beendet, mit Ausnahme natürlich der Maturanten, die ihre Matura machen wollen oder Prüfungseignisse haben. Ja, aber generell beenden wir diese Schule, richten wir Betreuungseinrichtungen ein, aber hören wir auf, in irgendwelchen Verrückten, die getriggert worden sind, bei denen es Klick macht und die als nächstes in der Klassenzimmer einreden.
Ich glaube, da muss man auch hinzufügen, auch für die Lehrer wäre es wahrscheinlich aktuell eine sehr gute Situation, wenn die entlastet werden würden, weil das sind, die haben alle eine Notfallseelsorge, Ausbildung, die wissen, wie sie gerade, wenn sie Vertrauenslehrer sind, mit Schülern in solchen Situationen umgehen. Aber es ist eine überdimensionale Belastung und es gibt Postings von Lehrern, die sich auch von der Bildungsdirektion stark im Stich gelassen fühlen, die unserer Redaktion vorliegen, wo wirklich heftige Kritik daran kommt, dass es so quasi heißt, na, ihr werdet das schon irgendwie machen. Und ich glaube, da wäre es auch für die Lehrer wichtig. Sehen Sie anders?
Ich habe nur eine Differenzierung oder eine andere Nuancierung. Es kann natürlich sein, dass man die nächsten zwei Wochen auch für Aufarbeitung verwenden kann, für Teambuilding, wo die Klasse zusammenfindet. Alle also einfach nur so sagen, was geht es noch aus?
Nein, Angebote.
Aber dass man vielleicht Musikunterricht macht,
Es geht nur um den Regelunterricht in der Klasse, der erstens gar nicht stattfindet im Juni, weil keine Bildungsinhalte mehr vermittelt werden. Aber alle Angebote, Betreuung, Psychologie, Gruppenbildung, weitermachen, also, aber nur nicht den Regelunterricht in der Klasse.
Ja, das sind wir komplett einer Meinung. Aber, wie gesagt, diese Nuance würde ich dann letztendlich noch hinzufügen. Man kann auch anbieten, wenn man überhaupt zu einem Modell gehen will, wo man die Schulzeit eher reduzieren will, dass man Praktika anbietet, den Gang in die Arbeitswelt und lauter so
Dinge. Oder einfach jetzt in diesen eher ruhigen Tagen prüfungsbedingt vielleicht irgendwie die schönen Fächer, sage ich jetzt einmal, wie Musik, bildnerische Erziehung werden, gemeinsames Schaffen, gemeinsames Tun irgendwo in den Fokus stellt. Oder man kann auch im Deutschunterricht schöne Texte lesen, vielleicht schöne Literatur mit den Schülern besprechen, die doch etwas auch fürs Herz.
Aber ich habe noch einen Punkt, nämlich mir geht es darum, wenn man gestern, wir haben auch diskutiert, ja, schaut Flinten die Kirche, wenn ich 18 Jahre bin, gleich so. Also wir müssen, was die Zulassung, den Zugang zu Waffen betrifft, muss es eine radikale Evaluierung geben.
Ja. Da hat der Peter Westenthaler gerade angesprochen, die psychologischen Tests. Da sagen jetzt Waffenpsychologen, nur 5% der Menschen, die diesen Test ausfüllen, die fallen dann auch tatsächlich durch bei diesem Test. Das ist allein schon eine Quote, wo man sich denkt, so schwer kann der nicht sein. Oder unsere Gesellschaft ist alles in allem so wahnsinnig psychologisch gesund. Müssen wir jetzt den psychologischen Test verstärken? Müssen wir unsere Waffengesetze verstärken und dann in der Folge...
Wir sollten über beides nachdenken. Also Schrotflinten einfach so kaufen können, das ist ein Wahnsinn. Man muss mal bedenken, was das anrichtet im Körper eines Menschen. Also das ist einmal das eine. Das andere ist, der Unterschied zwischen Waffenpass und Waffenkarte ist mir noch nicht ganz klar.
Also der Waffenpass berechtigt, dass Sie die Waffe auch bei sich tragen dürfen, der Waffenbesitz berechtigt, dass Sie eine Waffe besitzen und erwerben dürfen.
Aber ist dann ein Unterschied in der psychologischen Prüfung? Ist einer, der nur die Waffe zu Hause hat, anders psychologisch geprüft, als der, der dann mit der Waffe nur auf der Straße gehen kann?
Die Frage ist, hindert es jemanden mit der Waffe
rauszugehen? Weil dann bin ich gleich dafür, dass es einen Waffenpass gibt und keine Waffenkarte. Ja, weil es ja ziemlich unsinnig ist, wenn ich unter den vier Wänden habe es und kaum gehe in den Garten, bin ich strafbar. Also das ist ein Punkt, dann diese Geschichte mit den Schrotflinten.
Weil es schon ein Argument gibt. Es geht nicht darum, dass du dir Waffen einsteckst und durch die Gegend spazierst. Da geht es den wenigsten Waffenbesitzern darum. Den meisten Waffenbesitzern geht es erstens einmal um ihre sportliche Tätigkeit, Sportschützen oder Jäger. Und das dritte Argument ist dann schon der Selbstschutz im eigenen Haus. Das ist ein wichtiges Argument. Denn das Sicherheitsgefühl der Menschen in manchen Bereichen Österreichs, vor allem Wien, ist einer, wo du dich mit einer Waffe zu Hause wohler fühlst als ohne. Da geht es nicht darum, Rainbow zu spielen und mit bewaffnet durch die Gegend zu laufen. Und das ist der feine, wichtige Unterschied zwischen Waffenpass. Im Übrigen kriegst du den als Normalsterblicher heute nicht mehr. Denn du musst heute schon einen Beruf haben, Wachpersonal, Polizist, was auch immer, dass du überhaupt einen Waffenpass bekommst. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob wir beide einen Waffenpass bekommen würden. Wozu würden wir gefragt werden? Wir brauchen ja mal gar nicht. Aber ich habe diesen psychologischen Test gemacht. Ich habe eine Waffenbesitzkarte, ich habe auch eine Waffe zu Hause, zu Selbstverteidigungsgründen. Alle aufgepasst, falls da wer mal zu mir kommt. Ich würde es ja verwenden, ich sage das ganz offen, deswegen habe ich es ja. Aber für zu Hause, für den Selbstschutz, deswegen hat meine ganze Familie übrigens alle eine Waffenbesitzkarte, weil das ist der Vorteil, dass du dann zu Hause auch die Waffe in deinem Haushalt nicht verrammen musst, in Tresor sperren musst, sondern auch offen liegen lassen kannst. Aber das sind nur so Dinge, ich will nicht, dass man jetzt vorzeitig falsche Schlüsse zieht. Der richtige Schluss ist, da gehe ich konform, wo ich der Meinung bin, das ist zu lasch, ist bei diesen Waffen der Kategorie C. Das sind eben Schrotflinten, Langwaffen. Da verstehe ich nicht, dass es nicht irgendeine Schranke gibt, sondern dass du ab 18 eigentlich jeder, wenn du nicht gerade irgendein paar Verbrechen begangen hast, in ein Waffengeschäft geht und sich das kaufen kann. Da muss man nachschärfen. Bei den normalen Waffenbesitzern, wir haben gestern übrigens auf etwas Falsches gesagt, es gibt nicht 1,5 Millionen Waffenbesitzer in Österreich, sondern Waffen. Es sind 341.000 Waffenbesitzer.
Ja, dazu haben wir auch eine Statistik für Sie vorbereitet, die noch einmal untermauert all das, was der Peter Westenthaler gerade ausgeführt hat. Diese Statistik haben wir derzeit vorliegen und Sie sehen hier die Entwicklung des Waffenbesitzes bzw. der Waffenbesitzer in den letzten 10 Jahren. 2015 waren es noch 253.445 Personen und innerhalb der letzten 10 Jahre hat es hier einen fulminanten Anstieg gegeben, dass wir derzeit in Österreich 374.141 Waffenbesitzer verzeichnen und die wiederum haben gemeinsam 1,5 Millionen Waffen, die derzeit in Österreich offiziell registriert sind. Dazu kommt dann natürlich eben noch eine Dunkelziffer an Waffen, die nicht registriert sind. Und unten sehen Sie noch einmal aufgelistet nach Bundesländern, wo sich hier die meisten Waffenbesitzer befinden, ganz vorne mit dabei Niederösterreich.
Ich muss sagen, ich verstehe die Sportschützen, die du da genannt hast, ich verstehe die Jäger, ich verstehe natürlich Bundeswehr, Polizei, mir ist das eh alles klar. Die einzige Frage, die man trotzdem stellt, wenn wir jetzt diese Zahlen berichtigt haben, und das sind, was haben Sie gesagt, 370.000 oder was, das ist im Schnitt 3 Waffen pro Kopf. Ja, ich weiß ja nicht, einer wird 10 haben, der andere nur eine haben. Warum? Ja, also wir haben eine wirklich funktionierende öffentliche Ordnung, eine öffentliche Sicherheit und ich bin vorsichtig. Ja, ich verstehe die Ängste, ich tue da nicht alles über einen Kamm scheren. Ja, ich bin nur der Meinung, der Zugang, die Psychologie, psychologische Prüfung, das muss härter werden und Kategorie C überhaupt verbieten. Ja, weil man mit einer Langwaffe durch die Stadt gehen, ist ja absurd.
Wobei auch diese Statistik zu hinterfragen ist, denn das würde ja bedeuten, du hast das jetzt richtig ausgerechnet, jeder 3 Wochen, du darfst maximal 2 nur haben. Das heißt, in dieser Statistik der 1,5 Millionen Waffen dürften die Kategorie C-Waffen auch eingerechnet sein. Von denen darfst du übrigens haben, du kannst da 10 kaufen, also Arsenal von Schrotflinten kaufen. Da muss man irgendwas einführen. Da bin ich dann, aber bitte lass mal die Waffenbesitzer nicht bitte jetzt unter Generalverdacht nicht kriminalisieren, nicht die ganze Bevölkerung jetzt aufgrund dieser Geschichte entwaffnen wollen. Das heute von dem heute gar nichts. Und da füge ich eine andere Statistik hinzu. Wir wissen das, dass zwar die Anzahl der Waffenbesitzer angestiegen ist, na nicht. Bei der Zuwanderung, bei der Kriminalität, die wir da haben, vor allem in Wien, verstehe ich das. Aber was nicht gestiegen ist, ist die Anzahl der Schusswaffendelikte, die ist seit Jahrzehnten gleich, dazu nämlich gleich tief. Gott sei Dank, füge ich hinzu. Ja. Gott sei Dank ist etwas anderes gestiegen. Die Messer sind gestiegen. Die Messerdelikte gehen im Moment in die Höhe und mit anderen Waffen, aber nicht mit Schusswaffen.
Ich würde gerne als Abschluss in dieser Runde noch eine Frage stellen. Und zwar, wir sprechen immer wieder jetzt vermehrt darüber, dass die Waffengesetze verstärkt werden müssen. Ist eine Verstärkung der Maßnahmen punkto Waffen, ist das eine Verschärfung oder ist es in Wahrheit nur Symbolpolitik?
Nein, das ist Verschärfung. Also wenn ich wirklich durchsetzen kann, bleib jetzt auf meiner Linie, dass ich einmal überprüfe, wie das mit diesen psychologischen Tests überhaupt ist und wie valid die sind und wie man das noch verbessern oder verstärken kann, wenn notwendig. Und das andere ist, dass man einfach eine Schrotflinte überall kaufen kann, auch 5 haben kann. Ja, das gehört abgestellt. Ja. Und das ist schon eine Verschärfung und eine Änderung. Aber ich finde,
das Beste ist... Das mehr bewirken würde als nur Prävention.
Ja, aber das Beste ist, Wir brauchen eine gewaltfreie Gesellschaft. Das ist doch das Entscheidende. Zumindest muss ich darum kämpfen, argumentieren, in der Schule, bei der Heranbildung, egal wo auch immer. Ich muss mir letztlich anschauen, du hast sogar mal gesagt, im Darknet oder in diesem
Darknet,
wo man sich Waffen besorgen kann, illegal. Ja. Wie gehe ich mit dem um? Was gibt es da für.
Bekämpfbar.
Ja, aber ich sage dir was. Ich finde, wenn man eine klickt und man kommt ins Internet und schon wieder gibt es einen Film, wo Mord, Totschlag, Gewalt, das ist eine Einflusssphäre, mit der ich noch nicht abgeschlossen habe, dass ich sage, da kann man halt nichts machen, ist halt so. Ja. Sondern ich finde, da sollte man sich was überlegen, weil das ja auch einen Einfluss hat. Und das steht im Wettbewerb mit der ethischen Bildung in den Schulen. Ja, da kann sich der Lehrer dort am Kopf stellen. Ja. Und wenn er sagt, es gibt ein Handyverbot, dann geht er aus der Schule raus, nimmt das Handy und schaut sich wieder einen Gewaltfilm an. Also da brauchst du eine innere Entwicklung, eine Bildung und wirklich eine offene, friedliche, gewaltfreie Gesellschaft, auch in der Wortwahl wird das eine Rolle spielen.
Klingt sehr idealistisch, sagen wir es einmal so. Bin ich bei dir, ich bin auch Idealist, nur gibt es das nicht und sie wird es ja nie geben. In der ganzen Geschichte hat es noch nie eine gewaltfreie Gesellschaft gegeben, leider.
Warum bist du depressiv jetzt?
Warum kann man anstreben? Mit oder ohne Waffen, die gewaltfreie Gesellschaft existiert auf dieser Welt nicht. Offensichtlich ist es irgendwie im Menschen mitgeliefert in den Genen, dass das Gewalt gibt. Aber zwei Punkte zu den psychologischen Tests. Wie gesagt, ich habe den selber gemacht, ich habe das auch analysiert. Das sind international standardisierte Tests mit über 100 Fragen und dann noch ein Gespräch mit dem Psychologen. Und trotzdem, und dazu stehe, das wissen wir, kannst du nicht ausschließen, dass einer geistig verunfallt, der diesen Test trotzdem bestanden hat, wie man ja jetzt sieht an dem Attentäter. Das heißt, der Psychologe entscheidet. Aber es gibt auch Psychologen, die Menschen vorzeitig aus der Haft entlassen und die wieder straffällig werden. Auch das gibt es. Jetzt kann man insgesamt das in Zweifel ziehen. Es gibt noch kein besseres System als Psychologen, die überprüfen, ob du in der Lage bist, eine Waffe zu führen oder nicht. Und das Zweite ist, wenn jemand die kriminelle Energie aufbringt und so einen Anschlag plant, dann ist dem völlig egal, in der Regel, dem war es nicht egal, der hat sogar den legalen Weg genutzt und hat diese Prüfung gemacht und hat diese Waffenbesitzkarte offensichtlich gehabt, laut Medien, wir wissen es ja nicht, ob es stimmt. Aber der Attentäter von Wien, der schießend durch Wien gelaufen ist und Menschen erschossen hat, der hat überhaupt keinen Waffenpass, oder der hat sich das im Ausland besorgt. Du kannst das, wie gesagt, im Darknet, das ist ein Internet, eine parallele Welt im Internet, ein Internet, das gar nicht offiziell existiert. Da kannst du dich einlinken, da kannst du alle Waffen der Welt kaufen, Handgranaten, alles, was du willst. Erst wenn jemand diese kriminelle Energie hat, ist seine Hürde nicht die Waffenbesitzkarte oder der Waffenpass, sondern der hat keine Hürde, der besorgt sich die Waffen und macht es. Und daher warne ich vor einem Schnellschuss, den übrigens auch der Bundespräsident gestern gemacht hat, nicht wissend, dass sich jeder relativ leicht, ob das gut ist oder nicht, wissen wir, es ist nicht gut, relativ leicht auch illegal Waffen besorgen.
Aber man darf auch nicht vergessen, auch Autos können zur Waffe werden oder andere Mittel im Haushalt zum Beispiel.
Die Messeranalyse ist eine aktuelle, da brauchen wir gar nicht reden. Das ist nicht nur in Österreich so, das ist jetzt weltweit ein Phänomen, weil du mit dem besser leider Gottes Schaden anrichten kannst. Aber weißt, wenn wir schon auch hin und wieder was Philosophisches sagen, und das gehört dazu, zur Persönlichkeitsbildung, und die Summe der Persönlichkeiten bildet eine Gesellschaft, und ich bin für eine Gesellschaft, die ist eine offene Gesellschaft, ich will keine Biedermeier-Gesellschaft, wo man halt ununterbrochen über die Schulter schaut, was der andere macht. Aber mir hat das so beeindruckt, dass der neue Papst, ich komme immer mit Papstzitaten jetzt, ja, der neue Papst hat kurz nach seiner Wahl gesagt, das war die Headline in einer österreichischen Tageszeitung sogar, das Böse wird nicht siegen. Das ist gut.
Mit diesen Worten machen wir eine kurze Werbepause, kommen dann wieder zurück zu Ihnen mit unserem zweiten Teil, wo wir uns unter anderem mit den Reaktionen in der Gesellschaft befassen werden.
Fellner Live, die großen Interviews, aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live, nur auf OE24 TV.
Einen schönen guten Abend und willkommen zurück hier bei Fellner Live in einer zweiten Runde mit Josef Czap und Peter Westenthaler. Heute nicht mit dem Wahlbarometer, sondern mit einem Thema, welches uns alle in Mark und Bein getroffen hat. Das Blutbad, was ein 21-jähriger Massenmörder am vergangenen Dienstag in einer Grazer Schule verrichtet hat. Und das steckt uns noch allen in den Knochen. Die Gesellschaft als solche steht zusammen. Ein Miteinander ist spürbar, zumindest in diesen ersten Stunden. Und doch gibt es Peter Westenthaler, der sagt, es gibt Punkte, die ihm aktuell nicht gefallen an den Reaktionen der Gesellschaft. Welche sind das?
Also ich bin aufgrund der Tat schon mal fassungslos, aber ich bin auch fassungslos, dass Teile unserer Gesellschaft eine Gleichgültigkeit nach wie vor an den Tag legen, und zwar Teile unserer offiziellen Gesellschaft, wo man schlecht wird. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann nicht nachvollziehen, dass eine Gruppe von C- und D-Promis am selben Tag des Attentats, wo 11 Menschen gestorben sind, feuchtfröhliche Geburtstagsfeiern in Wien machen. Also jeder Einzelne, der dort teilgenommen hat, muss sich fragen, was sind das für Leute, was sind das für Menschen? Warum wird das nicht abgesagt? Ich nenne bewusst jetzt keine Namen, ich will niemanden dissen und ich will niemanden schlecht machen. Aber wieso findet so etwas statt? Wieso hat bis zur Stunde die Stadt Wien, lässt es zu, vielleicht passiert es gerade, während wir diskutieren, vielleicht kehrt die Vernunft ein, aber wieso denkt man noch immer jetzt am zweiten Tag nach diesem furchtbaren Elementarereignis unserer Geschichte daran, eine Regenbogenparade in Wien durchzuführen? Also in Wahrheit eine Veranstaltung, die von sich selber sagt, dass sie das Leben feiert, bunt ist, halber nackert herumrennt. Das kann es doch nicht sein, spinnen die alle. Also ich muss wirklich sagen, Herr Bürgermeister, der hat da doch eine Aufgabe, seine hochgeförderte, subventionierte Veranstaltung, denen vielleicht zu erklären, falls sie es selber nicht kapieren, was mich sehr wundert, weil interessanterweise sind ja das jene Menschen, die aus dem Kapitel Political Correctness und Toleranz kommen. Ja? Das sind genau die. Und die kommen jetzt nicht drauf, dass das, was sie machen, eine Verhöhnung der Opfer von Graz eigentlich ist. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin fassungslos. Ich bin sehr froh, und jetzt kommt der positive Teil, dass es politische Parteien, Politiker, denen man so viel Schlechtes nachsagt, denen ist es gelungen, das Land stillzustellen, politische Veranstaltungen abzusagen, einen Trauermodus zu finden. Der erste war übrigens der Herbert Kickl, der noch am Tag dieses Attentats mit treffenden Worten einen Bundesparteitag, der am Samstag hätte stattfinden sollen, abgesagt hat. Jeder, der schon mal einen Bundesparteitag organisiert hat, ich selber auch, der Josef Czapa, weiß, was das für ein Vorlauf ist, was das für Kosten ist, wenn dort 600 bis 800 Delegierte erwartet werden, Hotels, alles Mögliche. Das ist nicht einfach, aber er hat gesagt, es ist jetzt nicht die Zeit für politische Veranstaltungen. Es ist auch nicht die Zeit für öffentliche Geburtstagsfeiern, wo gelocht und gekudert wird mit C- und D-Promis. Es ist auch nicht die Zeit einer Regenbogenparade. Und man kann nur appellieren, lasst es. Lasst uns doch in dieser Zeit, ich finde es richtig, dieses Land auf Null einmal zu drehen und aber in dieser Zeit nicht sie in einen Winkel zu stellen und zu schmollen oder nur zu trauern, sondern konzeptiv auch nachzudenken, was tun wir, dass so etwas nicht mehr vorkommt. Das kann jeder. Da ist nicht nur die Politik aufgerufen, wir sind aufgerufen, alle Experten, Lehrer, Ministerien, alle sind aufgerufen. Was für sofortige, mittlere und langfristige Konsequenzen ziehen wir aus den furchtbaren Ereignissen von Graz, damit wir es zumindest ein Stückchen weniger wahrscheinlich machen, dass das noch einmal stattfindet. Wir werden es nie ausschließen können, aber ein bisschen weniger wahrscheinlich machen. Und Veranstaltungen, wo gelacht, gekudert, gefeiert wird, haben in den nächsten Tagen nichts verloren. Wir haben noch immer Zeiten, wo Gedenkveranstaltungen stattfinden. Wir werden am Sonntag eine große Gedenkveranstaltung haben in Graz. Am Dienstag eine offizielle. Jeden Tag finden in den Gemeinden Gedenkveranstaltungen. Bei mir im kleinen Heim Schuh ist das kleine, eigentlich nur regional bedeutende wöchentliche Schrattelfest abgesagt worden, weil die Menschen einfach dort überhaupt kein Animo haben, jetzt eine Feier zu machen, dort lustig zu sein. Und da kann ich nur appellieren an die Stadt Wien, aber auch an alle anderen, lasst uns zumindest dieses Wochenende noch ins Land ziehen, wo wir versuchen zu verarbeiten, wo wir mit unseren Gedanken bei den betroffenen Familien sind, wo wir für Aufklärung sorgen und die zuständigen Behörden um Aufklärung ersuchen, das muss jeden Tag passieren, und wo wir uns schon langsam mit Gedanken auseinandersetzen, wie wir künftig jene öffentlichen Plätze, die bisher völlig schutzlos waren, nämlich Kindergärten, Schulen, Universitäten, Kirchen, öffentliche Verkehrsmittel, Spitäler, dass wir hier versuchen, zumindest eine neue Art einer gewissen Überwachung, die nichts mit George Orwell zu tun haben soll, ein Überwachungsstaat, aber die das objektive und subjektive Schutzgefühl der Menschen erhöht.
Wie sehen Sie das? Kann man nach einer dreitägigen Staatstrauer dann am Samstag frohgemut durch die Wiener Innenstadt ziehen und Party machen? Ist das pietätslos oder darf dieses wichtige politische Thema nicht zu kurz kommen?
Also ich finde, das betrifft jetzt nicht nur diese Veranstaltung am Samstag. Es gibt ja auch unzählige andere. Ich glaube, in den Schulen ist da auch vieles abgesagt worden. Und ich finde, eine Woche ist das Mindeste. So etwas hat es in Österreich noch nicht gegeben. Ja. Dann wird es eine Staatstrauer geben. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann wir das letzte Mal in Österreich gehabt haben. Und wir sind Gegenstand einer weltweiten Berichterstattung. Gestern im französischen Fernsehen haben wir eine Diskussion geführt über Gebäude an den Schulen. Oder
das britische Königshaus hat kontrolliert.
Der britische König, der Papst, ich denke, ja. Und wir sind nicht im Stand, dass wir 7 Tage nachher nicht nach wie vor eine Zurückhaltung, eine Trauer auch vor Respekt gegenüber den Opfern und den Familien. Also es gibt keine, für mich gibt es eh nur 2 Möglichkeiten. Entweder das wird flächendeckend alles abgesagt oder man geht einfach nicht hin. Mhm. Ja, genau. Das ist dann der Zugang. Da können dann die glauben, ihnen ist das egal, die Empathielosen, die können dann machen, was sie wollen, aber ich ging halt nicht hin. Am besten wäre natürlich, dass man das respektiert, ja, und dass man da mehr als diese 3 Tage hier diese Zeichen setzt. So, ob das nicht eh schon passiert ist oder ob die nicht eh schon nachdenken, das weiß ich nicht, was da während der Sendung alles überlegt wird. Aber ich finde schon, dass wir haben zum Beispiel am 1. Mai, den wir vorbereitet haben als SPÖ, ist ein Arbeiter zu Tode gekommen, ja, bei den Vorbereitungen. Sofort abgesagt worden alles. Sofort, der ganze Tag. Also keine Veranstaltungen nachher, kein Aufmarsch, nichts. Sofort abgesagt. Oder wie ein Stadtrat ermordet wurde von einem Attentäter. Also sofort ist das, ja, Echtzeitvideos an neuralgischen Orten ausstellen, wieder den Hausmeister oder da mehr den Portier bei den Schulen. Also da gibt es ja auch menschliche Dinge, an denen man schon früher zu dem Schluss gekommen ist, dass das sehr hilfreich ist. Ja. Sagen wir haben das schon mal diskutiert. Wenn der merkt, da stürmt einer in die Schule, dann kann er zumindest nur auf einen Warnknopf drücken oder irgendetwas. Ja. Also ich finde, da ist einiges, wo eine Reaktion angebracht wäre, weil das wird ja wieder die Öffentlichkeit berichten. Wir werden ja wieder Gegenstand bei BBC, bei CNN. Man kann sagen, mir ist das egal, was die Welt denkt. Mir ist gar nichts egal. Ja. Und es ist auch nicht egal, was die Menschen außerhalb der Steiermark und außerhalb von Graz denken. Ja. Also ich meine, das trifft ja ganz Österreich und das trifft ja weit über Österreichs Grenzen hinaus. Und ich finde, das hat eine Dimension, diese Schulgeschichte, vor allem, wenn man jetzt gehört hat, der hat da monatelange Vorbereitungen gemacht und war im Ausland und ich möchte noch genauer wissen, was da alles vor sich geht. Also da gibt es eine Fülle an Reaktionen, die notwendig wären, einfach vor allem aus Respekt gegenüber den Familien, den Opfern, die sind das Wichtigste. An die muss man in erster Linie denken und dann muss man daran denken, wie kann man diesen Weg in Richtung einer gewaltfreien Gesellschaft, auch wenn man meint, das ist zwar sehr idealistisch, aber als Ziel, um Gottes Willen, als Ziel muss man das unbedingt haben. Ja, und das finde ich,
aber dann gehört schon auch ein bisschen ein Statement von der Politik dazu. Also nur zu sagen, wenn es stattfindet, soll man nicht hingehen, ist da vielleicht ein bisschen zu wenig.
Na, mir war's eh lieber,
also ich
Politik
denke, da
reagiert.
Müsste schon die Politik ein klares Signal setzen, inwieweit wir uns hier jetzt positionieren. Ich gebe Ihnen aber recht, dass das natürlich auch nach außen hin eine gewisse Wirkung haben wird. Gibt es für Sie vielleicht eine Kompromisslösung, wo man zum einen eben die Stimmen der Pride durchaus hören kann an diesem Tag, der für eine Community, die immer größer wird, sehr, sehr wichtig ist und auch für ein tolerantes Österreich sehr, sehr wichtig ist? Gibt es da für Sie einen Kompromiss?
Ja, da kann es maximal einen zeitlichen Kompromiss geben, im Sinne einer Verschiebung. Ja.
Aber
ja.
Sie sind definitiv auch für Absicht.
Ja, ich finde, also wenige Tage nach dem Ereignis kann ich mir nicht vorstellen, wie das stattfinden soll. Ich meine, es ist doch jeder, der dann dorthin geht, hat ja das auch im Hinterkopf. Das ist ja auch passiert. Mit welcher Ausgelassenheit willst du dort über den Ring gehen? Mhm. Ja? Aber wenn du das zeitlich verschiebst, wie gesagt, eine Community, die im Wachsen ist, Respekt, muss man alles. Also mir geht es nur darum, dass wir da diese Empathie nicht nur auf 3 Tage offiziell beschränken und dann geht es normal weiter. Das kann ich mir eigentlich aufgrund der Größe und des Wahnsinns dieser Tat eigentlich nicht vorstellen.
Wenn man denn im Verhältnis sieht, dass aktuell beim Europaforum Wachau zahlreiche österreichische Spitzenpolitiker nicht anwesend sind, obwohl da internationale Gäste vertreten sind, wäre es in Ihren Augen auch angemessen, hier wirklich ein klares Statement zu setzen und sagen, am kommenden Wochenende wird sicher nichts gefeiert in Österreich?
Absolut. Das heißt ja nicht, dass man jetzt quasi keine Lebensfreude mehr haben soll für jeden Einzelnen. Das heißt ja nicht. Aber es geht um öffentliche Veranstaltungen. Das Wort öffentlich sagt es ja so schön, dass man aus Mitgefühl zu den Familien, zu den Opfern, zu dem, was passiert ist, empathisch ist. Empathie zeigt, Herz zeigt, Gefühl zeigt. Darum geht es, um nichts anderes. Und da gebe ich den Josef recht. Es sind 3 Tage, mir ist ehrlich gesagt 3 Tage Staatstrauer, war mir zu wenig. Es hätte eine Woche sein müssen, weil wir so etwas einfach noch nie erlebt haben. Und viele Menschen machen das ja von sich. 99% der Menschen haben Mitgefühl, sagen im Kleinen, feiern ab, öffentliche Feiern. Aber es gibt keinen Kompromiss, sondern es gibt entweder wir machen es oder wir machen es nicht. Und wenn die Politik vorangeht und ihre politischen Veranstaltungen absagt, wo es auch Menschen gibt, die sagen, warum eigentlich?
3 Parteitage sind verschoben.
Ja, 3. Aber begonnen hat der Herbert Kickl damit. Die größte Parteiveranstaltung wäre der Bundesparteitag gewesen. Aber der Herbert Kickl hat Empathie und Herz und hat gesagt, das ist nicht machbar. Und das ist jetzt aber gar keine Feierveranstaltung, sondern eine politische Kundgebung im Wesentlichen. Aber große Feierveranstaltungen, die kannst du nicht machen. Das ist etwas, was sich gegen dich wirkt. Und ich bin jetzt kein großer Fan dieser Gemeinde. Ich halte sie für überzogen, ich halte sie für in vielen Punkten übermotiviert. Aber die müssen einmal behirnen, dass das, was sie machen, sich gegen sie selber richtet in einer Zeit wie dieser. Und dann können sie nur zum Schluss kommen, wie gesagt, vielleicht sind sie eh schon, dass das am Samstag nicht stattfinden kann, sondern sie es im Herbst machen, sollen sie es verschirmen. Aber jetzt ist nicht die Zeit des Feierns, des Kuderns, des Lachens, des Prostens, sondern jetzt, wir sind nach wie vor in einer Trauer. Nur weil heute offiziell die 3 Tage Trauer beendet sind, heißt das nicht, dass wir jetzt unsere Gefühle plötzlich streichend über Bord werfen, sondern das wird nachhängen, das wird uns begleiten noch Wochen und Monate. Und ich bin daher der Meinung, jetzt, die nächsten Tage, zumindest noch über dieses Wochenende, diese innere Einkehr auch zu finden, um ein bisschen zu überlegen, sind wir eine Gesellschaft, die so abgehoben, so gefühlslos, so empathielos ist, dass uns das am nächsten Tag oder am 2. Tag oder am 3. Tag schon wieder so vorbeigeht, dass wir das schon wieder vergessen. Also ich kann das nicht und ich kann nur an alle appellieren, dem Beispiel des offiziellen Österreichs, und da gibt es Lob für alle Parteien, des offiziellen Österreichs zu gehen und Veranstaltungen abzusagen.
In jedem Fall geht Österreich Hand in Hand durch diesen Schmerz, der uns in der Gesellschaft tief getroffen hat. Und an dieser Stelle möchten wir Ihnen noch einmal unser tiefes Mitgefühl aussprechen, wenn auch Sie persönlich betroffen davon waren. Wir alle leiden hier mit und wir alle sehen den Schmerz, der tief in unserer Gesellschaft drinnen steckt und hoffen, dass dann doch irgendwann mal wieder die Sonne für uns alle scheint. An dieser Stelle darf ich mich bedanken, dass Sie heute mit dabei waren und sich unsere Gespräche angehört haben, sich Ihre eigene Meinung gebildet haben und hoffe, dass Sie noch einen erholsamen, geruhsamen und vor allen Dingen ruhigen und friedlichen Abend mit Ihren Lieben verbringen können.